Also, dass die Bibel von Menschen geschrieben ist, das soll Sie nie überraschen, das steht schon in der Bibel drin. Also Paulus hat einen Brief geschrieben, zusammen mit dem Timotheus. An welcher Stelle ist Ihnen neu, dass die Bibel von Menschen geschrieben wurde? Lukas hat doch auch gesagt, er hätte sorgfältig erkundet, wie das mit Jesus war, und so hätte er es aufgeschrieben. Und Johannes schreibt, wie er die Offenbarung von Gott bekommen hat. Das Wichtige ist doch, dass Gott ganz normale Menschen wie diesen Paulus und den Timotheus benutzt und durch sie uns seine Gedanken enthüllt. Das Aufregende. Wir kriegen manche Briefe. Heute ist ja schlimm, dass in der Post kaum mehr was Vernünftiges drin ist, außer Drucksachen. Man schreibt ja kaum mehr einen Brief. Wann haben Sie einen netten Brief geschrieben? Man telefoniert, schade drum. Die Briefe waren früher lesenswert. Heute gibt es kaum mehr schöne Briefe. Was habe ich noch meiner Brautliebe Briefe geschrieben? Jeden Tag einen, und das 2,5 Jahre lang. Das hat sich gelohnt, aber heute, da ruft man an. Also diese Briefe sind ja so lebendig und zeigen uns, wie auch Gott wirklich durch diese menschlichen Beziehungen wirkt. Und gerade darum haben wir durch die Paulusbriefe und die anderen Briefe des Neuen Testaments so viel lebendige Anschauungen über Christenleben, über Gemeinde, über all das, was wichtig ist und was dazu gehört. So natürlich geht es so unter Christen. Das Menschliche ist bedeutsam. Da erfährt man, dass der Paulus weint. Sie genieren sich vielleicht, warum soll man das nicht in einer Gemeinde für andere weinen, mit anderen weinen, kämpft, streitet, ringt. Er bittet, er fleht. Erinnern Sie sich noch an unseren Korintherbrief, wie das dazu ging. Ganz wichtig, es ist eine lebendige Gemeinschaft, die man in einer Gemeinde hat und in die wir hineinkommen wollen. Es ist ja immer wieder bei uns schwierig, wie wir aus einer reinen Hörergemeinde jetzt das auch untereinander praktizieren. Ich freue mich so, wenn Sie miteinander reden, wenn da Freundschaften entstehen, wenn man sich gegenseitig einlädt, wenn man mitträgt. Und jetzt kommt das Entscheidende, wenn man dann den Glauben miteinander lebt, einander zurechthilft, einander aufrichtet und tröstet im Glauben. Wir sehen zuerst, dass Paulus hier mit einem Bruder zusammen war. Im Neuen Testament erleben wir dies oft, dass wir solche Verbindungen haben. Paulus und Timotheus, das ist ja eine, was sagt man heute, eine Zweierschaft. Ich sage immer wie Zahn und Nopper, Hanke und Kurz, Lennartz und Blein und so weiter. Verstehen Sie, Daimler-Benz, so ein Zweckbündnis. Zwei miteinander und die sind miteinander stark. Nehmen Sie um Daimlers Benz weg und es ist nichts mehr. Also das gehört zusammen, das ist der Kompagnon und das ist der Zusammenschluss. Der Paulus braucht den Timotheus und der Timotheus braucht den Paulus. Brauchen Sie niemand. Also das mit dem Solo-Christentum, das ist ein Unfug. Es geht nicht gut. Sie brauchen jemand. Jetzt träumen Sie nicht und sagen, ach ja, schade, dass ich niemand habe. Sondern ich denke immer wieder, es gibt so viele Möglichkeiten, einfach auch zu merken, da hat Gott uns zusammengestellt. Ich suche jetzt jemanden, mit dem ich beten kann oder dem ich meine Sorgen anvertraue. So war es doch auch bei dem Paulus und Timotheus. Es war eine Dienstgemeinschaft. Die haben miteinander gedient. Es ist natürlich viel schöner, wenn man zu zweit einen Gemeindedienstbezirk macht oder wenn man sagt, wir machen Besuche oder schön, miteinander, Paulus und Timotheus. Wir kennen ja den Timotheus nicht ganz so gut wie den Paulus. Timotheus, den kennen wir von den Timotheusbriefen und die Bibelkenner erinnern sich, dass wir an zwei Stellen erfahren, dass er aus einer komplizierten Mischehe stammte. Mutter und Oma waren gläubig, Papi glaubte nichts, war Hellenist, ein Denker, der das alles von sich wegschob, aber schon in der Oma, die hieß Lois, wohnte dieser Glaube und hat bei dem Timotheus Frucht getragen. Paulus sagt, er sei sein rechter Sohn im Glauben, auch das ist ein schönes Verhältnis, dass ein Älterer einen Jüngeren anleitet und führt. Wenn wir am Sonntag den Peter Hane geführt haben, Peter Hane wurde lang gefördert von Gerhard Bergmann, der immer den jungen Studenten betreut hat, ihm geholfen hat, ihm die Augen geöffnet hat. Ich denke, Peter Hane wäre nicht das geworden, wenn nicht Gerhard Bergmann ein Vater im Glauben für ihn gewesen wäre. Wir sollten auch den Jungen nicht einfach vorübergehen. Auf Michelsberg sagen oft die jungen Leute, sie seien so froh, dass da Ältere wären, die sie an ihrer reichen Glaubenserfahrung teilhaben lassen könnten. Die suchen das oft, die jungen Leute. Wo sind so Ältere, die mir ein bisschen was erzählen von dem, was sie erlebt haben? So lebt der Timotheus als ein Sohn im Glauben. Wo ist er dem Paulus zum ersten Mal begegnet? In Lystra. Apostelgeschichte haben wir es, Kapitel 16. Und war dann viel mit Paulus gereist. Wir treffen den Timotheus, eine Stelle, die ich besonders liebe, Apostelgeschichte 18, als der Paulus nach Korinth kam und dort in einer Sattlerwerkstatt wieder Geld verdient hat, war er ja immer, ich behaupte, in einer gewissen Depression drin. Und dann kamen Silas und Timotheus aus Mazedonien und da heißt, da aber hat er Paulus neuen Schwung bekommen und er bezeugte in der Synagoge, dass Jesus der Christus sei. Wie der Timotheus und der Silas wieder da waren, da hat der alte Mann wieder Feuer gefangen. Das ist auch bei uns so, wir brauchen die Ermutigung durch andere. Und die Freundschaft zwischen Paulus und Timotheus ist nicht bloß so eine unwichtige Sache. Wir leben von den Ermutigungen anderer. Und das ist auch heute Abend für uns schön, wenn wir uns begegnen, auch wenn wir immer wieder mit anderen zusammentreffen. Er bezeichnet sich selber als Knecht Christi, ein altmodisches Wort, heute gibt es keine Knechte mehr, das Arbeitsamt vermittelt keine mehr, weil das ausgestorben ist, das nächstens Tierpfleger oder wie man das heißt. Knechte Christi, Sklaven steht dort, im Griechischen steht Sklave. Und er will damit ausdrücken, wie sein Verhältnis zu Jesus ist. Er sucht in Jesus nicht was Süßes, sondern er sucht in Jesus die Bindung, dass er durch Jesus geführt, geleitet und gelenkt wird. Er möchte sich unter Jesus geben. Das ist in diesem Wort ein Sklave Jesu Christi so schön und klar. Er möchte leibeigen sein. Er möchte nicht mehr über sein Leben selber verfügen. Er will fragen, Jesus, was willst du? Seit seiner Bekehrung war das klar. Es ist ganz schlecht, wenn wir in der Entscheidung zum Glauben den Menschen immer anbieten, sagen, möchtest du Jesus haben, Jesus löst dir alle Probleme, Jesus hilft, dass alles gut geht. Das gibt so ein verweichlichtes Christentum. Wir sollten sagen, überleg dir es gut, entscheide dich nicht schnell. Überleg dir es, ob du wirklich dich mit deinem Willen an Jesus binden willst und Jesus verfügen lässt über dein Leben. In manchen Liedern singt man das so munter und fröhlich, aber im konkreten Fall ist es ja schwierig, wenn man Jesus bestimmen lässt. Ich will mich nicht mehr selber führen, du sollst als Hirte mich regieren. Ja, und wenn der einen anderen Weg will? Sklave Jesu Christi, das war für den Paulus das Geheimnis, er lässt sich führen. Wir kennen es aus den Reisen, wie er sagt, da hat ihn manchmal Gott ganz schön in eine andere Richtung geschoben, als er selber dachte. Und man sieht das auch auf der Landkarte, wie er da nach oben geht und plötzlich geht es nach Westen, weil Gott will. Lassen Sie in Ihrem Leben Gott so bestimmen. Das ist zu Ihrem Glück, wenn Sie ihn bestimmen lassen. Und er schreibt diesen Brief an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Ja, was sind denn das für Leute, die Heiligen, heilig in Christus Jesus? Natürlich bezieht sich auch auf unser Leben. Unser Leben muss sich verändern, wenn wir Jesus gehören. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass hier das Blut Jesu Christi uns heiligt, unser sündiges Leben reinigt. Menschen, die erfahren haben, wie Jesus sie erneuert, in Christus Jesus heilig geworden. Und das heilig meint ja auch immer dieses in Beschlag genommen, ihm gehörend, so wie ein Haus, ein Tempel wird, ein Heiligtum für Gott, so soll mein Leben ein Heiligtum für ihn werden. Auch wenn ich in meinem ganz normalen alltäglichen Leben stehe, heilig für ihn. In Philippi, gehen wir es mal durch, so jedes Wort, das lohnt sich mal. Philippi kennen wir, die erste Gemeinde in Europa war Philippi. Erinnert vom Namen an den Vater Alexanders des Großen. Nach dem war die benannt. Paulus kam in diese Stadt, hatte eigentlich einen sehr schweren Eingang. Er wollte dort predigen und hat sich dann zu den Frauen gesellt, die an dem Fluss draußen saßen. Und da kam nur eine Frau zum Glauben. Wir würden sagen, nur eine Frau. Aber offenbar gab es noch eine sehr lebendige Gemeinde, das war die Lydia. Die hat so eine tolle Boutique gemacht für exquisite Stoffe, eine Purpur-Boutique. Und Purpur war ja mit der Purpurschnecke was besonders Kostbares. Nicht, dass einer meinte, es sei so ein schwäbisches Lädle gewesen, sondern es war schon eine schicke Frau, die Lydia. Aber Gott hatte das Herz auf. Und dann wissen wir ja noch von anderen Gemeindegliedern. Wir kennen den Gefängnisdirektor. Das war so ein ganz sturer Kommissbeutel, der da so pflichttreu seine Arbeit tut, aber offenbar mit seinem ganzen Hause sich der Gemeinde anschloss. Also da wissen wir schon, was das für Leute waren, die Heiligen. Leute des täglichen Lebens, die erleben, dass Jesus ihr Leben erneuert und heiligt. Samt den Bischöfen und Diakone. Das, was wir heute mit Bischof bezeichnen, ist natürlich nicht das neutestamentliche Wort Bischof. Bischof meint im Neuen Testament einfach Aufseher. Oder, wenn ich ein anderes Wort sagen könnte, dann wäre es auch die Hirten. Die Hirten. Wir brauchen in den Gemeinden verschiedene Funktionen. Das Hirtenamt ist ganz wichtig. Also, manchmal sehen Sie, wie wichtig das ist, evangelisieren. Es ist wichtig, den Ungläubigen das zu predigen. Gott hat ja die Gaben verschieden gegeben. Aber ganz anders strukturiert als das Evangelistenamt ist das Hirtenamt. Der Hirte ist einer, der nicht so redet. Aber das ist der Seelsorger, der geduldig einem nachgeht, der einen zurückbringen kann auf den richtigen Weg, der sorgt, dass alle richtig betreut sind. Es ist jetzt so wichtig, dass wir all die verschiedenen Ämter haben. Mir geht es jetzt darum, dass in einer Gemeinde die ganzen Ämter zur Entfaltung kommen. Am idealsten wäre es nach der neutestamentlichen Gemeindeordnung, wenn der Kirchengemeinderat aus lauter Hirten bestehen würde. Evangelisten und Hirten. Das biblische Ältestenamt geht davon aus, sich geduldig auch um die anzunehmen, die auf einem falschen Weg sind, sie zurückzuführen. Das ist ein Seelsorgeamt. Das ist das alte Bischofsamt. Die Diakone, die kennen wir wieder, das sind diese, die den Dienst tun. Es ist schon etwas Großes. Schwester Marga habe ich jetzt erlebt, wo sie im frühen Morgen einen Menschen zum Tod begleitet hat. Aber ich habe gerade da gemerkt, wir sollten vielleicht wach sein, wenn es wieder darum geht, auch an Sterbebetten zu sitzen. Auch überhaupt zu helfen bei den Pflegen. Wir sollten uns nicht schockieren lassen. Es gibt ja immer manchmal Pflegen, wo Leute alles und jedes fordern. Da sollte man gleich am Anfang sagen, das können wir nicht, dafür gibt es Pflegeheime. Aber es gibt ja viele Fälle auch unter uns, wo Alleinstehende plötzlich krank werden. Es braucht ja bloß eine kleine Erkrankung zu sein, wo man diese Hilfen vom Haus zu Haus braucht. Das diakonische Amt, das ist ein urchristliches Amt. Und wir wissen es von Stephanus, dass diese Diakone gleichzeitig evangelisiert haben. Dass dieser Dienst zusammengehört, dieser Liebesdienst mit der Tat und mit dem Wort. Und heute ist das ganz wichtig, in den Häusern hin und her diesen Dienst zu tun. Auch neben unseren offiziellen diakonischen Beauftragten. Ich möchte das immer nicht so, dass das bloß auf eine Amtsperson geschoben wird. Das betrifft mich im Hirtenamt und das betrifft genauso unsere Schwester mit ihrem diakonischen Amt. Wir können das ja nur tun als die, die wirklich da sind. Aber so freue ich mich über jeden Hauskreis und über allen Hirtendienst, der dort geschieht. Und wie viel Hirtendienst Sie auch unter der Hand tun, freut mich. Ich weiß, wie viele Leute Sie betreuen. Wo Sie sagen, ich kümmere mich um den und ich rufe den mal an und ich habe die Augen offen. Und vorhin beim Gebet habe ich mich gefreut, wo einer sagte, ich habe da einen schon länger nicht mehr gesehen. Wie geht's auch dem? Das ist ja das, was nötig ist. Ältestenamt zu üben. Nun ist das die Frage, ob man das immer so strukturieren kann oder ob uns Gottes Geist gerade leitet. Ich habe den Eindruck, dass das wunderbar funktioniert in vielem. Sicher bleibt da noch manches zu tun, aber das soll Ihnen ja Mut machen und sagen, da fühle ich mich heute Abend ermutigt, viel treuer hier meinen Bereich zu sehen. Das muss gar nicht in die Augen fallen und nehmen Sie das heute auch als einen Auftrag. Wo sind Menschen, um die ich mich so kümmern kann? Sei es diakonisch, sei es hirtenmäßig oder sei es evangelistisch? Die drei verschiedenen Ämter haben wir im Neuen Testament, die nebeneinander stehen. Und dann kommt dieser Gruß: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich stehe ja mit Grüßen auch auf dem Kriegsfuß, weil, gell, das kann ja manchmal so entwertet werden mit den Grüßen und so nichts mehr bedeuten. Aber es ist doch etwas Schönes, wenn man von Herzen jemand etwas wünscht. Und ihm nicht bloß alles Gute wünscht und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähnliche wichtige, aufregende Wünsche, sondern wenn man einem sagt, ich wünsche dir, und jetzt sagen Sie es doch zum Geburtstag, schön, das mit der Gnade heißt doch, dass du jeden Tag in deinem neuen Lebensjahr die Güte Gottes erfährst und seine Liebe, dass er dich schützend begleitet. Sagen Sie das doch, das ist ein schönes Wort. Der Vater mit seiner Güte und Jesus Christus, der uns seinen Frieden schenkt. Gerade der Paulus, der das aus dem Gefängnis schreibt, weiß, wie wichtig das ist, wie wir nur in Jesus wirklich Frieden haben können. Zu den Ämtern, ich sehe gerade auf meinem Zettel, steht noch da, es gibt schon in der Urchristenheit geordnete Ämter, es geht nicht alles spontan. Es ist ja immer wieder eine Frage, ob das nicht alles irgendwie so... Manche meinen, der Urchristenheit, das sei das wie so ein Vulkan gewesen. Stimmt nicht, die haben das sehr früh geordnet, weil sonst zu viele übersehen wurden. Wir wissen es ja bei den Diakonen, wie sie sagt, wir müssen sogar einteilen, wir müssen es in Bezirke gliedern. Die Ordnung steht nie dagegen. Wie mal ein Mann bei uns verschiedentlich im Gottesdienst immer stören wollte mit seinen spontanen Einfällen, die er hatte, sagte ich, wir haben hier eine Ordnung, das sagt doch aber wieder die Bibel, sei von wegen. In der Bibel ist nie gegen die Ordnung. Wir reden über die Ordnung, können Sie gerne darüber reden, aber bei uns ist es jetzt so geordnet, dass wir heute den Gottesdienst so machen. Kann man ändern, darüber kann man diskutieren, aber es ist nicht so, dass das Spontane immer gut ist. Manche Leute, die werden dann immer stutzig, wenn dann einer redet, sagen sie, das war doch von Gott, weil sie immer denken, dass was aus der Ordnung fällt. Sicher kann eine Ordnung töten, aber so kann ich nicht grundsätzlich sagen, alles Spontane ist von Gott, sondern es ist schön, dass es Ordnungen gibt, aber wir sollen diese Ordnungen immer wieder auf ihre Effektivität überprüfen. Und das ist vielleicht das neutestamentliche Leitbild, das man in vielen Briefen zeigen könnte. Ordnungen und Ämter müssen Frucht tragen, an dem muss man es messen. Und das ist ein ganz marktwirtschaftliches Prinzip. Wirkt das, wie kommen da die verschiedenen Gaben zur Geltung? Und mir ist das so wichtig, dass hier in der Gemeinde möchte ich in meiner manchmal vielleicht herrischen Art viel, auch nicht zu viel, reglementieren, damit sich viel Gaben freier entfalten können. Und damit manche sagen, ich kann in aller Ruhe meinen Hauskreis machen. Und den mache ich ein bisschen anders als das Bibeltraining. Und ich mache da meine Sache so und ich gehe da meinem Dienst so nach, dass die verschiedenen Gaben auch sich reich entfalten können, alle in ihrer besonderen Prägung. Und ich möchte Ihnen nochmal Mut machen, tun Sie das jetzt so, wie es auch unsere jungen Leute immer in der Gemeinde getan haben, in der großen Harmonie des einen Gottesvolkes und doch nach ihrer Art. Der Kreis junger Erwachsener sieht anders aus und die werden das anders sehen, aber als Hirten und Diakone und Evangelisten werden wir unseren Platz finden. Und jetzt kommt das schöne Beschreiben, was dem Paulus Gemeinde bedeutet. Da haben wir immer einen Nachholbedarf. Wir empfinden das nicht so, aber doch, vielleicht haben es manche von Ihnen auch empfunden, da wo Sie in Ihrer Heimatgemeinde, wenn Leute von auswärts kommen und sagen, ich habe da gar keinen Anschluss gefunden. Ich suche das eigentlich, dass ich in eine Wärme und in eine Liebe aufgenommen werde. Und Paulus sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Beten Sie auch dankbar für die Menschen, denen Sie da begegnen. Sonntags im Gottesdienst, neben denen Sie sitzen. Mir hat jetzt einer geschrieben, der von unserer Gemeinde weggezogen ist. In ihrer Gemeinde sei es so kühl und er sei neulich im Gottesdienst gewesen und da sei es so gewesen, dass er neben einem Ehepaar gesessen wäre und er wollte wieder zu seiner Frau rübersitzen. Da hat die Frau gesagt, ach, das ist aber schade, es war so schön, wie Sie hier saßen. Und er hat gesagt, da hat man direkt gespürt, wie in der Gemeinde die Leute auch nach Nähe suchen. Aber man kommt einfach über die Steifheit nicht hinweg. Und das ist ja sicher auch unsere deutsche Art, wo wir manchmal etwas schwer tun. Wir sollten anfangen, in unserem Gebet Gott zu danken, dass wir so viele liebe Menschen hier auch treffen. Und nicht nur hier, sondern ich denke in der Allianzgebetswoche, in der letzten Woche und überhaupt in der Gemeinde, in der großen, weiten Gemeinde Jesu. Mich hat das gefreut, wie eine schwerkranke Frau im Krankenhaus sagte, sie hätte sich so gefreut, wie sie den Willi Ehre, dem Gemeindeblatt, letzte Woche auf der Titelseite gesehen hatten. Das sind alles Menschen, die uns den Glauben vermitteln, wo wir verbunden sind mit ihrem Dienst, für sie beten, ein Hin und Her geschieht. Da ist eine Familie da und das war für den Paulus im Gebet immer wieder erlebt. Wir denken immer wieder, wo reden wir miteinander? Er hat mit Gott über die Menschen geredet, mit denen er verbunden war. Und er sagt, dass er das alle Zeit tut. Also beim Straßenbahnfahren, und hat das Paulus nicht, aber ich meine unterwegs, wo man Pausen hat und beim Kochen oder wo überall, dass man einfach sich freut an der Gemeinschaft in alle Zeit, in allen meinen Gebeten für euch alle. Es gibt ja manche, die fallen uns auf die Nerven, aber wir sollen für sie auch danken. Wir brauchen das manchmal, dass uns jemand auf die Nerven fällt. Es gibt auch Schleifsteine, die uns ein bisschen zurechtreiben. Auch das gehört dazu. Paulus dankt für alle. Wir sollen das genießen. Wir haben Schwestern und Brüder um uns her, gehen drauf zu. Im Moment bitte ich Sie immer nur, reden Sie nicht so viel im Gottesdienst mit Ihren Familienangehörigen. Die anderen empfinden das natürlich schwierig. Deshalb sage ich immer, reden Sie mit denen, wo Sie nicht kennen. Dann sind die anderen noch mehr ausgegrenzt. Gerade auch, da sind manche, die freuen sich so und spüren, da begegnet man sich so. Und Sie haben diese Gemeinschaft nicht. Sie müssen Ihnen zurechthelfen. Wenn Ihnen jemand einmal eine unpassende Antwort gibt, dann haben Sie doch auch Barmherzigkeit. Macht doch nichts aus. Also das passiert doch mir jeden Sonntag ein paar Mal. Dass irgendjemand mir sagt, jetzt geben Sie mir schon zum zweiten Mal die Hand. Wie soll ich das registrieren können in meinem schwachsinnigen Hirn? Das ist irgendwie, das, ich meine, die Idee, wenn man es mir sagt, da bin ich auch schon wie ein begossener Pudel oder so. Vielleicht ist man zu sensibel. Bloß, das macht doch gar nichts aus. Wir freuen doch uns an jedem und zeigen ihm das, auch wenn einer mal geschwind zurückschreckt vor uns. Macht doch nichts aus. Wir gehen fröhlich drauf zu. Und ich denke immer wieder, es hat ja für Sie sehr viel bedeutet, Menschen zu treffen, die sich an Ihnen freuen, obwohl man sich in einer Gemeinde auch auf die Nerven fallen kann und vielleicht auch fällt. Ist mir immer wieder wunderbar, dass Gott uns den Frieden und die Harmonie erhält, aber es kann ja mal reiben. Macht doch nichts. Wir danken Gott und freuen uns aneinander, weil wir uns ja auch reiben müssen. Wir müssen auch verschiedene Meinungen oft ertragen aneinander. Wir freuen uns aneinander und wir beten füreinander. Wir beten füreinander. Er tut das Gebet mit Freuden. Beten Sie auch mit Freude. Das ist ein komischer Ausdruck. Ich habe nie daran gedacht, dass ich beim Gebet mich freuen soll. Ich bin gestutzt beim Vorbereiten. Paulus meint das ja richtig so, dass er das Gebet mit Freuden tut. Nicht aus Pflicht, sondern sagt, es ist doch so schön, wenn ich mit Gott wirklich reden kann. Wenn da eine Tür offen ist. Und dann darf man die Geschichte heute erzählen, liebe Mutter. Meine liebe Schwiegermutter hat so freundlich heute Dankbriefe eingefüllt und ich habe dort unterschrieben und da war vor 2 Tagen durch meine Schusslichkeit habe ich noch ein paar Briefe gelassen, die noch nicht unterschrieben waren und die wurden heute eingefüllt. Jetzt können Sie sich mal vorstellen, wie das aussieht, wenn die kommen und die sind nicht unterschrieben. Und wir haben so große Kiste gehabt, die finde ich nochmal, das waren vorne oder hinten bei den Dankbriefen und wir guckten vorne und wir guckten hinten, öffneten die Briefe nochmal, die waren nicht dabei. Jetzt müssen wir die unter Hunderten rausfinde. Und da greift sie hinein und der erste, den sie hat, war ein ununterschriebener. Und da waren die ganzen 9 gerade hinten dran. Wir konnten sie rausnehmen. Dann habe ich gesagt, ja, wie hast du das gemacht? Dann sagst du, ich habe gebetet. Und es ist der Meinung, wie Gott einen das erleben lässt. Gott kann, das ist ein Wundersgebet, das ist eine freudige Sache. Nun, manchmal geht es schwieriger, aber wir erleben so viel Ermutigen, dass wir uns Gott einen Schlüsselbund wiederfinden lässt. Und wie viel geschieht, Frau Hille ist heute fast in der Straßenbahn gekommen, die fahren ja wie die Idioten und sie will rüber und der fährt gerade an mit Gebimmel, sie springt zurück und dann kommt hinter einer mit Schuss davor an unserer so gefährlichen Übergang. Wenn wir nicht unter dem Schutz Gottes stehen, es war wirklich, ich schrie aus Leibeskräften, dass das Gebet etwas Freudiges ist, dass Gott uns hört und wir ihm alles sagen. Unsere Sorgen für die Kinder, das, was uns bedrängt, er für uns sorgt. Entschuldigen Sie, wenn es so persönlich wird, aber das soll ja praktisch sein. Und ich danke für die Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Die Gemeinschaft untereinander, die entsteht eben nicht bloß, weil wir uns nette Sachen sagen, das schließt uns gar nicht zusammen, sondern weil wir miteinander etwas erlebt haben. Es ist ja zwischen vielen von uns auch so, dass wir miteinander etwas erlebt haben. Und wenn das nur ist, dass wir miteinander auf der Freizeit waren, das Wort gehört haben, miteinander gebetet haben. Die Versuche, mit äußeren Tricks Gemeinde herzlich zu machen, ist immer schwierig, dass man ein Kaspertheater aufbaut und Kaffee trinkt und alles. Das ist nicht schön und gut, aber das kann immer erst die Folge sein, sondern die Gemeinschaft entsteht etwa, wenn man miteinander gebetet hat. Die Gemeinschaft entsteht, wenn man miteinander das Wort ausgeteilt hat, wenn man einander geholfen hat, auch geistlich in seinen Glaubensnöten. Und Paulus hat diese enge Gemeinschaft am Evangelium mit der Gemeinde gehabt. Und das verbindet im Allertiefsten, das ist diese herzliche, wunderbare Gemeinschaft, die uns auch mit vielen fremden Leuten zusammenführt, die man sonst noch gar nicht kennt. Kann man verschiedene politische Meinungen haben oder der eine ist in der Gewerkschaft und der andere nicht. Das macht alles gar nichts aus, sondern die wichtige Sache, man ist in Jesus eins und man liebt sich. Das ist so stark und so kräftig und so wunderbar. Und er ist guter Zuversicht, dass Jesus das, was er angefangen hat, bis ans Ziel vollenden wird. Also, wie das mit meinem Glauben weitergeht, das muss Jesus voll zu Ende führen. Aber Paulus sagt, das ist ein großes, weites Ziel und ich bin froh, dass er mich zur Vollendung meines Glaubens führt. Ich möchte über dieses schöne Wort jetzt weiter gar nicht mehr reden, weil das so verständlich ist. In der Mitte des Glaubens steht Jesus, der uns vollendet und uns weiterführt. Und dann redet er, wie er im Herzen hat, wie er sie alle im Herzen trägt, in seiner großen, großen Liebe, wie er alle im Herzen trägt, wie das von innen heraus geht bei ihm. Und er denkt an die Leute mit ihren Nöten, ach, da schäme ich mich immer, weil ich so viel vergesse und an den Leuten vorübergehe, sondern er ist ein Mensch mit Gefühl, mit Liebe und er sagt, wie sie überhaupt auch an ihn denken und an allem teilhaben und er betet darum, dass sie noch viel mehr von der Liebe erkennen, noch viel, viel mehr von der Liebe erkennen, an Erkenntnis und an Erfahrung, von der Liebe, die Liebe noch viel mehr wächst. Das war dem Paulus immer die größte Auswirkung des neuen Christuslebens. Nicht die großen, sensationellen Dinge. Sie wissen auch gerade, wie aus der schwärmerischen Gemeinde von Korinth mit den Geistesgaben immer wieder gesagt hat, an der Liebe bewährt sich's. Nicht an den Gaben. Sondern die Liebe ist das Größte, wenn ihr die Liebe immer reicher wird, Erkenntnis und Erfahrung, und ihr immer mehr entdeckt, da sind wir auf dem Weg, dass die Liebe Jesu überströmt und immer mächtiger wird, dass das Beste seid und ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Da hat man einen ganzen weiten Weg der Reife noch vor sich. Ich möchte immer völliger werden in meinem Glaubensleben und das skizziert Paulus nochmal so schön, wie das wachsen darf bei uns und wir Früchte der Gerechtigkeit darbringen. Zum Lobe Gottes, unser Leben auch ein Lobpreis Gottes werden darf.